ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 15. November, und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Donald Trump umgibt sich mit Schleimern. Mit diesen nicht sehr schmeichelhaften Worten kommentiert die ehrwürdige New York Times die Kabinettsentscheidung des künftigen US-Präsidenten, die ja vor allem was Verteidigungs- und Außenressort und auch den Posten des Sicherheitsberaters angeht, auch auf uns in Europa und die Ukraine natürlich sich auswirken werden. Nur ein Satz dazu: Trump umgibt sich mit auffällig vielen China-Hardlinern. Ansonsten nicht das geringste Anzeichen, dass es für Europa, / die Ukraine, / die NATO einfach werden wird. Damit will ich es aber eigentlich auch schon belassen mit meiner Vorrede, denn wir besprechen all dies gleich exklusiv mit einem Mann, der wahrlich nicht tagtäglich Interviews gibt, aber im Bundesverteidigungsministerium nach Boris Pistorius selbst einen der wichtigsten Jobs bekleidet. Wir reden nämlich mit dem Chef des Ukraine-Krisenstabs, dem Kenner des Landes und auch Chefkoordinator der Ukraine-Hilfen. Wir reden mit Generalmajor Christian Freuding, der auf meine Frage, ob man angesichts der militärisch ja brenzligen Lage für die Ukraine diese nicht noch viel mehr unterstützen müsste, antwortet:
Also da haben Sie recht, wir müssen die Ukraine weiter mit aller Kraft unterstützen. Nach 1000 Tagen, nach fast 3 Jahren Krieg, ist, glaube ich, für uns alle klar, dass Putin, dass Russland nur die Sprache der Stärke versteht. Wir müssen alles daran setzen, die Ukraine in eine Position der Stärke zu versetzen. Und wir sind auch bereit, diese Anstrengungen zu unternehmen.
Aber wie bereit können Christian Freuding und sein Ukraine-Stab angesichts der politischen Turbulenzen hier bei uns überhaupt sein? Sind sie überhaupt zum Handeln in der Lage? Wie bedrohlich ist die Lage militärisch für die Ukraine? Warum erkennt der Generalmajor keinerlei Verhandlungsbereitschaft bei Russlands Präsident Putin? Und wie gefährlich wird Russland für Deutschland und die NATO? Dazu gleich mehr im ausführlichen Interview. Und ein paar dieser Fragen, Carsten, beschäftigen auch dich schon in der aktuellen Lage.
Ja, das tun sie. Vor allen Dingen natürlich auch die Frage nach der Gefahr, die von Russland ausgeht. Man muss feststellen, dass Russland die Offensive in der gesamten Frontlänge, aber mit Schwerpunkten offenbar weiterhin mit unverminderter Intensität fortsetzt, aber eben auch weiterhin mit unvermindert extrem hohen Verlusten. Unter anderem in den von der Ukraine besetzten Gebieten in der Region Kursk. Das wird berichtet etwa vom Institute for the Study of War, auch von anderen Quellen, die man im Internet so findet. Viele Experten sagen aber ja, die Russen kommen voran, machen aber nicht wirklich taktisch wichtige, nennenswerte Geländegewinne. Also ein sehr hoher Preis für denn doch relativ wenig Fortschritt, militärischen Fortschritt. Es gibt zwar russische Militärblogger, die immer wieder von großen Erfolgen schreiben, aber in der Sicherheitsgemeinde, die sich austauscht, wird immer wieder auch festgestellt, diese großen Erfolge lassen sich im Moment nicht unabhängig bestätigen. Dazu kommt dann noch der Generalstab in Kiew, also die ukrainische Seite, die ihrerseits immer wieder auch auf eigene, ebenfalls nicht nachprüfbare Erfolge verweisen, aber auch zum Beispiel dementieren Berichte, wonach das russische Militär bei Kupiansk in den ersten Außenbezirken der Stadt bereits Fuß gefasst haben soll. Ein ähnliches Lagebild wird dann auch vom südlichen Frontabschnitt gemeldet. Danach sollen russische Einheiten etwa in der Stadt Toretsk oder auch nördlich der Stadt Kurachowe oder in der Nähe von Vuhledar weiter vorgerückt sein. Es gibt dann im Gegenzug Berichte, nach denen die Ukraine wiederum bei Chassiv Yar einige verlorene Stellung zurückerobert habe. Und unterm Strich bleibt das Bild der vergangenen Wochen: A, es ist alles im Nebel. Wir haben es wirklich schwer rauszukriegen, auch nur ansatzweise, wohin es geht. Aber man muss sagen, die Ukraine bleibt unter Druck. Die russischen Angreifer zahlen aber eben für nur geringe Vorteile einen extrem hohen Preis. An besonders für sie schlechten Tagen angeblich verlieren sie bis zu 2000 Soldaten. Das sind dann überwiegend natürlich oder nur Männer auf russischer Seite, die gefallen sind oder so schwer verletzt, dass sie nicht mehr kämpfen können.
Und genau für die, also für die Verletzten und auch für deren Angehörige, gibt es ja in Russland schlechte Nachrichten.
Ja, da geht es ums Geld und in der Verlängerung natürlich auch um so etwas wie Kampfmoral, die ja immer auch darauf fußt, dass man sich als Soldat auf den Staat, der einen ins Gefecht schickt, verlassen muss, auch für den schlimmsten Fall, für den Fall des eigenen Todes. Und da oder der Verletzung eben. Und da hat Putin wohl jetzt den Rotstift angesetzt. 3 Millionen Rubel, das sind umgerechnet knapp 30.000 Euro, gibt es zwar weiterhin für schwere Verletzungen, aber eben nur noch zwischen 10.000 und 1.000 Euro für leichtere Verletzungen. Das ist eine neue Staffelung für Entschädigungen von solchen Soldaten, über die etwa das Portal Medusa berichtet hat. Da geht es um ein Dekret, das Putin am Mittwoch dieser Woche unterzeichnet hat, mit massiven Kürzungen für die Betroffenen. Und zwar muss man sagen, bislang galt die Regel, dass egal wer und vor allen Dingen wie verwundet wurde auf dem Schlachtfeld, immer diese 3 Millionen Rubel bekommen hat, also die 30.000 Euro. Das wird jetzt offenbar ja eben eingestellt. Man geht davon aus, dass der Kreml sich das einfach nicht mehr leisten kann. Es heißt, mit dieser Reduzierung reagiere Moskau nun auch auf die ja doch andauernden und sehr, sehr hohen Verluste. Die Militärführung selber sagt, nein, das ist nur eine Sache der Fairness, dass man das staffelt. Aber ich glaube, die Soldaten sehen es nicht so, zumal man jetzt auch so liest, dass es wohl schwieriger wird, in Zukunft für sie an das Geld überhaupt zu kommen, weil eben fortan nicht pauschal festgestellt wird, er ist verletzt, sondern ein Arzt muss beurteilen, wie schwer verletzt. Und da gibt es natürlich sehr viel Raum, auch Verletzungen kleiner zu machen im Sinne des Staates. Was sich nicht ändern soll, ist die Entschädigung für Familien von Soldaten, die gefallen sind. Die haben bislang Anspruch auf 5 Millionen Rubel, das sind etwa 48.000 Euro. Dabei soll es bleiben. Wenn man jetzt aber denn mal weiterliest, dann gibt es immer wieder Berichte, etwa bei X, die sagen, ja, es gibt aber durchaus den Verdacht, dass an der Front aus KIAs, MIAs gemacht werden. Also statt Killed in Action, Missing in Action. Zu Deutsch, Gefallene werden dann zu Vermissten deklariert, die nicht offiziell tot sind. Und das könnte halt und wird konkret bedeuten, für die Angehörigen gibt es erstmal gar nichts.
Und dann gibt's noch mehr Bad News, um es mal englisch zu sagen, also schlechte Nachrichten für Putin?
Ja, ich finde, das häuft sich gerade in letzter Zeit. Ich lese relativ viel jetzt über die Wirkung von Sanktionen. Da gab's ja so die Einschätzung, es wird ja unterlaufen, fröhlich, Exporte über irgendwelche ehemaligen Sowjetrepubliken, Ölverkauf nach China, nach Indien. So schlimm kann es ja nicht sein. Es ist auch mit Sicherheit nicht so schlimm in Russland, wie die Sanktionen es eigentlich machen sollten, etwa die der Europäer. Aber offenbar wirken die denn doch, diese Sanktionen. Im kommenden Jahr, liest man, wird die russische Wirtschaft vor großen Herausforderungen stehen. Das schreibt das ISW in einer neuen Einschätzung. Man geht dort davon aus, dass Putin sich schon sehr konkrete Sorgen zumindest um die langfristige wirtschaftliche Stabilität Russlands macht. Und das hat Relevanz für den Krieg, nämlich was die Rüstungsindustrie angeht. Die werde wahrscheinlich nicht einmal in der Lage sein, so viel zu produzieren, um die Waffenverluste zu ersetzen. Da zitiert das ISW, das amerikanische Online-Magazin Foreign Policy. Ich habe mir den Artikel da auch mal angeguckt und die wiederum haben ganz viel Informationen zusammengesucht aus sogenannten OSINT-Quellen, also Open Source Intelligence, Sachen, die man im Internet rauskriegen kann. Da heißt es, dass Russland pro Monat mehr als 300 Panzer- und Artilleriesysteme verliere, aber eben nur 20 neue pro Monat nachproduzieren könne. Es heißt, dass Russland aufgrund von Verlusten auf dem Gefechtsfeld, aufgrund schwindender sowjetischer Vorräte und eben hier kommt es dann auch aufgrund der Auswirkungen von Sanktionen schon im kommenden Jahr wahrscheinlich keine Rohre, keine neuen mehr für Panzer oder Artillerie haben werde. Dieses Magazin zitiert außerdem Schätzungen von Experten, die sagen, dass die russischen Streitkräfte seit Februar 22, also seit Kriegsbeginn, das ist eine ziemlich präzise Zahl, mindestens 4.955 Schützenpanzer verloren hätten. Das macht ungefähr 155 Schützenpanzer pro Monat, aber Russland sei nur in der Lage, 17 Schützenpanzer pro Monat oder 200 jährlich neu produzieren zu können. Deshalb auch die Überschrift dieses Artikels von Foreign Policy, der heißt nämlich, die russische Kriegswirtschaft kommt an ihre Grenzen. Da heißt es auch, dass die Zinserhöhungspolitik der russischen Zentralbank es für Unternehmen außerhalb der Rüstungsbranche sehr schwierig macht, an Kapital zu kommen über Kredite. Und das wiederum würde dazu führen, dass die zivile Wirtschaft Russlands schrumpft. Und in der Verlängerung rechnet man mit einer erheblichen Nachkriegsrezession, heißt es. Zum Beispiel würden dann heimkehrende russische Veteranen kaum noch Jobs finden. Also da braut sich wirklich was zusammen. Das wird Putin wissen und das dürfte natürlich auch so langsam dann mal die ein oder andere Alarmglocke in Moskau läuten, auch wenn wir davon direkt noch nichts mitkriegen.
Das ist interessant. Das Thema, wie stark ist Russland und wie bedrohlich, wie stark wird es sein in den nächsten Jahren? habe ich auch mit Christian Freuding besprochen, also dazu gleich mehr. Aber wenn wir schon mal bei Bad News sind, also bei schlechten Nachrichten, wie du sie ja gerade für Russland beschrieben hast, für viele hier im Westen Europas gehört ja die erneute Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten bestimmt zu den schlechten Nachrichten. Es ist Top-Thema überall und zwar natürlich auch, weil ja immer noch viele Fragezeichen da sind.
Das stimmt. Wir kriegen zwar immer neue Namen genannt und allmählich, man könnte sagen, des Gruselkabinetts. Da sind schon seltsame Herren dabei. Wenig Damen natürlich, das war zu erwarten. Aber die Tendenz, die zeichnet sich klar ab. Winter is coming, könnte man sagen. Der Winter kommt, auch im politischen Klima. Es wird kälter. Die Frage ist, wie kalt wird es eigentlich? Das wissen wir natürlich noch nicht. Und es gab und gibt ja auch durchaus gemischte Signale von den Republikanern. Die setzen sich zum einen durchaus in ihren Programmen weiterhin für militärische Stärke ein, für amerikanische militärische Stärke. Dann gibt es aber auch Leute, die diese isolationistischen Tendenzen und Stimmen repräsentieren, gerade mit Blick auf Europa. Also lass uns da mal lieber ein bisschen mehr raushalten. Die Europäer sollen selbst wesentlich mehr für ihre Sicherheit tun. Darüber wird viel geschrieben. Du sagst es auch, das fand ich besonders spannend, in einer Analyse aktuell des deutschen Online-Dienstes Table Media. Da wird aktuell genau geguckt, eigentlich wie diese Widersprüche der Republikaner sich zueinander verhalten, auch im inneren Kreis um Trump. Und da werden, du hast sie schon angesprochen, als Beispiele genannt, der wohl künftige Außenminister Marco Rubio und der designierte Verteidigungsminister Pete Hegseth. Rubio zum Beispiel hat sich in der Vergangenheit durchaus positiv über Bündnisse geäußert wie die NATO, anders als Trump, anders auch als Hegseth, der als ausgewiesener NATO-Kritiker gilt. Der Mann ist ja ehemaliger Soldat. Und hat die NATO in einem Buch mal zwar nicht als hirntot bezeichnet, das hat der französische Präsident Macron gemacht, hat sich es inzwischen aber ja anders überlegt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass Hegseth bei seiner Einschätzung bleibt. Er hat mal geschrieben, die Europäer seien outdated, outgunned, invaded and impotent. Das ist schon ziemlich heftig. Also sie seien von gestern, sie seien unterlegen, sie seien infiltriert von wem auch immer und sie seien machtlos. Für ihn heißt das ganz klar, keine weitere Unterstützung der USA. Da sind innerhalb der Administration Spannungen sicherlich zu erwarten. Wir sehen dann auch noch, du hast ihn auch angesprochen, den neuen nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz, auch kein NATO-Fan. Der hat mal gesagt, die Ära der Blankoschecks sei vorbei. Mal gucken. Am Ende, wenn man so liest, sagen viele Leute, entscheidet natürlich DT, also Donald Trump. Mal sehen, wie die Herren sich da zusammenfinden. In dieser Analyse wird noch eine relativ junge US-Denkfabrik erwähnt, das American First Policy Institute, ganz klar pro-republikanisch, das wiederum nach Informationen des Magazins Politico hinter den Kulissen ziemlich aktiv und auch erfolgreich ist, das Trumps Ohren hat, gerade wenn es um Politik oder Personal geht. Die sind zwar nicht ganz so radikal wie andere Thinktanks auf republikanischer Seite, wollen aber auch mehr Engagement von den Europäern sehen. Das ist sozusagen the bottom line, darauf wird es sowieso hinauslaufen. Es gibt Wissenschaftler wie Marco Overhaus von der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die ganz klar sagen, wir, die Europäer, müssen die transatlantischen Beziehungen radikal neu denken. Es hilft also nicht immer wieder an das zu appellieren, was früher mal so nett war, sondern wir müssen davon ausgehen, der amerikanische Beitrag wird schrumpfen. Das, lieber Kai, pfeifen aber ja schon lange die Spatzen von den Dächern. Der Mann geht sogar davon aus, dass Trump weiter versuchen wird, sich mit Putin über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu verständigen, und zwar über die Köpfe der Ukraine und auch der Europäer hinweg. Und dass Trump am Ende will, letztlich, dass sich die europäischen NATO-Teilnehmer komplett den amerikanischen Interessen beugen. Die Ukraine sieht er wohl offenbar als ersten Testfall dafür.
Aber es ist ja auch noch nicht gesagt, dass Moskau da mitmacht, denn die haben da ja ein Wörtchen mitzureden dann.
Die haben, ja klar, die haben ein Wörtchen mitzureden. Sie haben, ich habe es eben beschrieben, natürlich einen ökonomischen Druck. Man liest auch erste Untersuchungen, dass die Stimmung in der Bevölkerung zumindest in Teilen kippt und dass es einem Großteil der Bevölkerung völlig Wumpe oder egal ist, was da in der Ukraine passiert. Da ergeben sich Spannungen und Verwerfungen innerhalb Russlands. Im Moment würde ich aber sagen, ganz klar, Moskau spielt überhaupt nicht mit, was Trumps Friedenspläne angeht. Da geht es ja angeblich um das Einfrieren der Front. Es geht darum, die besetzten Gebiete an Russland zu geben. Es geht darum, dass die Ukraine 20 Jahre nicht in die NATO soll und das auch garantieren soll. Umgekehrt dann wiederum Sicherheitsgarantien bekommt für das, was dann noch übrig ist von der Ukraine. Angedacht sind die Stationierung westlicher Truppen zur Sicherung einer demilitarisierten Zone, auch der Bundeswehr. Da bin ich gespannt auf die Diskussion hier in Deutschland. Die wird es aber vielleicht gar nicht geben, weil Moskau sowieso sagt, wollen wir nicht. Das hat unter anderem die Außenamtssprecherin Sacharowa am Mittwoch dieser Woche gesagt und ganz gesagt, unsere Bedingungen für den Frieden sind klar, nämlich Einstellung jeglicher Waffenlieferungen an Kiew. Das bedeutet für die Experten des ISW, dass Russlands Ziele unverändert sind, dass man also die vollständige Kapitulation der Ukraine will. Und das bedeutet auch, dass Putin eher davon ausgeht, dass Trump am Ende irgendwie, ich sag's mal, einknickt. Und zwar ohne große Forderungen an den Kreml zu stellen, was Zugeständnisse oder Vorteile angeht. Das sagen zumindest Analysten. Und noch zum Schluss keine kleine Schlussbemerkung. In der vergangenen Woche und in den vergangenen Wochen haben laut US-Sender ABC unter anderem die Anzahl der Drohnenangriffe Russland gegen Ziele in der Ukraine parallel zur sinkenden Temperatur zugenommen. Es geht weiter gegen zivile Infrastruktur, Energie und Wärme. Die Zahl dieser Attacken allein in der Woche nach dem Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen laut ABC um 44% gestiegen. Auch das ist ein Signal und das heißt für mich und für viele andere, auf russischer Seite ist kein bisschen Frieden in Sicht.
Und das, Carsten, ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem Schwerpunkt heute. Generalmajor Christian Freuding ist Leiter des Ukraine-Sonderstabs im Bundesverteidigungsministerium. Er ist Chefkoordinator für die militärischen Ukraine-Hilfen und damit auch einer der engsten Berater von Verteidigungsminister Boris Pistorius. Bevor wir vor allem über die ja offensichtlich, du hast es beschrieben, immer düsterer werdende Lage in der Ukraine reden, nach ja jetzt fast 1000 Tagen russischen Angriffskriegs, über eine wachsende russische Bedrohung auch für uns und die Frage, wie wir in Deutschland dafür eigentlich gewappnet sind. Und wir wollen auch ein bisschen sprechen über Donald Trump, aber vorab habe ich Christian Freuding eine Frage gestellt, die sich aus meiner Sicht aufdrängt. Die bislang regierende Ampelkoalition gibt es nicht mehr. Im Dezember wird der Bundestag aufgelöst, Ende Februar wird neu gewählt. Ist Herr Freuding Ihr Stab und sind Sie selbst angesichts dieser Turbulenzen hier bei uns im Land eigentlich überhaupt arbeitsfähig?
Aber absolut sind wir arbeitsfähig. Wir haben einen verabschiedeten Bundeshaushalt für das Jahr 2024. Wir wissen, welche Projekte wir in diesem Jahr noch umsetzen wollen. Haben dann einen sehr ehrgeizigen Plan, den wir nahezu täglich auch mit den Ukrainern besprechen, abstimmen, was wir noch tun können, wo wir nochmal nachlegen können. Und umgekehrt sind wir natürlich auch jede Woche im Verteidigungsausschuss, stellen unsere Pläne vor. Die Unterstützung, das wissen die Ukrainer auch, läuft und sie können sich auf Deutschland verlassen. Ich spüre auch im Parlament da eine sehr übergreifende Unterstützung für unsere Arbeit und wir werden die mit unveränderter Geschwindigkeit weiterführen.
Also Sie sagen, theoretisch denkbar wären auch weitere Beschlüsse über noch neue Ukraine-Hilfen. Können Sie denn verraten, ob da noch was geplant ist und wenn ja, was?
Also wie angesprochen, wir haben ja einen verabschiedeten Bundeshaushalt für das Jahr 2024. Wie sich die Haushaltssituation gestaltet von der Mechanik, das liegt für den Haushalt 25, das liegt vollkommen in den Händen des Haushaltsgesetzgebers. Da wird man Übergangsregelungen finden. Das ist ja jetzt keine völlig neue Situation. Die erleben wir auch bei regulären Neuwahlen immer wieder. Wir gehen jetzt davon aus, Stand heute, dass wir die Mittel zur Verfügung haben werden, die im Regierungsentwurf des Haushaltes 2025 festgeschrieben sind. Auf dieser Grundlage stehen unsere Planungen und wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, wenn Not an Unterstützung war, wenn es einer Verstärkung der Hilfe bedurfte, dann ist das durchs Parlament möglich gemacht worden.
Das sind die berühmten 4 Milliarden, ne, die für das kommende Jahr vorgesehen sind, die Sie da ansprechen.
Genau.
Also die werden kommen, sagen Sie. Aber liege ich da falsch, wenn ich sage, dass jetzt absehbar in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten so ganz große wegweisende Entscheidungen über neue Ukraine-Hilfen eher nicht zu erwarten sind?
Ich glaube, wir sind bei der Ukraine-Unterstützung mittlerweile in einer so großen Kontinuität, dass weder jetzt eine mögliche Auflösung des Bundestages oder auch ein nicht verabschiedeter Bundeshaushalt 2025 da irgendetwas spürbar werden lassen, für die Ukrainer spürbar werden lassen. Wir werden auch am 1. Januar 2025 LKWs in Richtung Polen, in Richtung Rzeszów rollen sehen. Wir werden im ersten Quartal 25 Feuereinheiten für Luftverteidigung an die Ukraine übergeben können. Wir sind bis auf Weiteres handlungsfähig.
Dann schauen wir mal auf die Situation in der Ukraine selbst. Das ist ja ein Land, das Sie sehr gut kennen, das Sie regelmäßig auch besuchen, wo Sie über die militärische Lage gut im Bilde sind. Russland setzt ja kurz vor dem Winter nicht nur seine Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung und auch die gezielte Zerstörung der Energieinfrastruktur in der Ukraine weiter fort. Auch rückt die russische Armee am Boden und vor allem im Osten des Landes, im Donbass, beständig vor. Wie bedrohlich ist die Lage für die Ukraine aus Ihrer Sicht? Fast 1000 Tage ja nach dem russischen Einmarsch in das Land.
Ja, 1000 Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, nach dem Überfall auf die Ukraine. 1000 Tage Krieg, drohte Bombardierung der Städte, unablässig Luftangriffe auf die Ukraine. Das, glaube ich, muss man da auch immer wieder dazu sagen. In der Tat ist es im Moment so, dass die militärische Lage aus Sicht der Ukraine angespannt ist. Sie haben es angesprochen, Russland ist im Prinzip an allen Frontabschnitten in der Initiative, kommt auch bei Gebietsgewinnen voran, schneller als wir das vor dem Sommer gesehen haben und insbesondere im Bereich Donbass. Seit Wochen konzentriert sich das Kampfgebiet auf den Raum Pokrowsk. Pokrowsk ist von großer Bedeutung wirtschaftlich aufgrund der im Raum Pokrowsk gegebenen Kohlevorhaben. Es hat aber eine große logistische Bedeutung auch für die ukrainischen Streitkräfte. Es ist ein Verkehrsknotenpunkt, den sie nutzen, um Kräfte, um Logistik zu verschieben. Und wir sehen, dass mittlerweile von mehreren Seiten auf diese Stadt, auf diesen Raum Pokrowsk angegriffen wird, erfolgreich angegriffen wird durch russische Streitkräfte. Und dass wir immer wieder fast täglich auch Lagen haben auf taktischer Ebene, die ukrainische Kompanien, Bataillone, über diese Größenordnung reden wir dann in etwa, der Einschluss droht, diese dann ausweichen müssen und damit Raum preisgeben müssen.
Und was würde das bedeuten, wenn diese Stadt, diese strategisch wichtige Stadt Pokrowsk tatsächlich an Russland fällt? Droht das? Und wenn ja, was würde das für Folgen haben?
Also unsere Bewertung ist so, dass das nicht innerhalb der nächsten Tage oder vielleicht auch ein, zwei Wochen passiert. Das Risiko, dass Pokrowsk fällt, ist nach all dem, was wir wissen und auch was uns an Informationen öffentlich zugänglich ist, das Risiko ist schon durchaus vorhanden. Das hätte ein weiträumigeres Ausweichen der ukrainischen Streitkräfte zur Folge. Man müsste relativ viel Raum preisgeben. Da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen, wie weit in die Tiefe die ukrainischen Verteidigungskräfte ausweichen müssten. Und es wäre eben der Verlust eines wichtigen logistischen Knotenpunktes und hätte wahrscheinlich auch ökonomische, wirtschaftliche Auswirkungen. Insofern muss man die Situation dort im Moment vor Ort ziemlich ernst nehmen.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, dass tatsächlich ein Zusammenbrechen der ukrainischen Verteidigungslinien im Osten des Landes droht?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Das sehen wir im Moment auch nicht. Dazu sind die Ukrainer immer noch in der Lage, Kräfte zu verschieben, bedrohte Frontabschnitte zu verstärken. Sie stehen noch mit Kräften selbst auf russischem Gebiet. Ich sehe im Moment auf absehbare Zeit nicht die Gefahr eines Zusammenbruchs.
Gucken wir etwas weiter nordwestlich auf die russische Region Kursk, also ein Gebiet, auf das die Ukraine ja Anfang August diesen Überraschungsangriff gestartet hatte und das sie zumindest zum Teil ja weiter hält. Allerdings sagen die Ukrainer selbst, sie sähen sich einer Übermacht von 50.000 Soldaten Russlands gegenüber. Wie schätzen Sie die Lage dort ein?
Als erstes würde ich gerne sagen, diese Offensive in Kursk war aus Sicht der ukrainischen Streitkräfte ein großer Erfolg. Man hat Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Man hat gezeigt, was diese Streitkräfte leisten können, quasi aus dem Nichts, auf dem angeblich gläsernen Gefechtsfeld diesen erfolgreichen Überraschungsvolk. Angriff vorgetragen, der zu Spitzenzeiten eine Ausdehnung von über 1000 Quadratkilometer hatte. Dafür verdienen die ukrainischen Streitkräfte zunächst allen Respekt und alle Anerkennung. Das hatte natürlich eine große psychologische Wirkung auch in die Streitkräfte, das hatte eine große psychologische Wirkung in die Bevölkerung hinein, auch in die westlichen Unterstützungspartner hinein und hatte natürlich auch eine Botschaft in Richtung Russland, Achtung, ihr seid nicht unangreifbar und wir können den Krieg auch auf euer Gebiet tragen. Und es war natürlich, ist natürlich auch so eine Art Faustpfand immer noch, dass man in der Hand hat, wenn es darum geht, möglicherweise Wege zu finden, wie man aus der militärischen Logik auch ausbrechen kann. Es ist richtig, dass die russischen Streitkräfte gezwungen sind, mehr und mehr Kräfte zusammenzuziehen, um Kursk wieder zu nehmen, erfolgreich, wenn sie so wollen, zurückzuerobern. Aber allein das ist ja auch schon Erfolg für die ukrainische Operationsführung, dass sich das eben nicht so entwickelt hat, wie Putin zunächst behauptet hat, in 2 Wochen. Dann war es der 1. Oktober, dann war es der 31. Oktober. Mittlerweile sind wir in der 2. Novemberhälfte. Und die ukrainischen Streitkräfte halten einen Großteil des eroberten Gebietes immer noch.
Nun sollen ja auf russischer Seite auch nordkoreanische Soldaten kämpfen. Ist das auch nach Ihren Informationen so? Und was bedeutet das eigentlich da, dass eine Macht von weit weg, also aus Ostasien, hier in Europa eingreift?
Es gibt dazu unterschiedliche Informationen. Nach den einen Informationen, auch aus Informationen, die die Ukrainer selber verbreiten, sind diese nordkoreanischen Soldaten bereits eingesetzt. Andere Informationen sprechen davon, dass das noch nicht der Fall sei, aber dass man kurz davor stünde. Ich glaube, das macht aber für die Gesamtbewertung keinen großen Unterschied, denn, und darauf zielt der zweite Teil Ihrer Frage, es ist natürlich schon so, dass das eine erhebliche Eskalation des Konflikts durch Russland darstellt, diese Internationalisierung des Russland-Ukraine-Krieges, dass Russland hier auf personelle Ressourcen eines Partners, eines Unterstützers, eines, wenn Sie so wollen, es gibt ja da mittlerweile auch vertragliche Beziehungen, eines Alliierten zurückgreift. Das hat schon strategische Auswirkungen, strategische Bedeutung und auch strategische Auswirkungen.
Und müsste dann nicht, wenn das so ist, der Westen und die NATO und Deutschland da nochmal ganz anders drauf reagieren? Das ist ja etwas, was der ukrainische Präsident Zelensky auch immer wieder fordert. Und er spricht auch immer wieder diese berühmte Freigabe für vom Westen gelieferte Waffen tief in russischem Territorium an. Müsste darauf nicht eine Reaktion folgen?
Also es ist Gegenstand intensiver Beratungen zwischen den Partner und Alliierten. Südkorea, was ein ungewöhnlicher Schritt ist, hat sich selbst an den NATO-Rat gewandt und darüber informiert, welche Informationen man über diesen möglichen Einsatz nordkoreanischer Soldaten hat. Die Südkoreaner haben die EU-Gremien informiert. Da finden im Moment sehr intensive Abstimmungen und Gespräche zwischen den Partnern statt.
Sie hatten angesprochen, wie angespannt die Lage militärisch ist für die Ukraine, hatten auch gesagt, dass sie eigentlich an vielen Frontabschnitten gleichzeitig unter Druck gerät. Wäre dann nicht eigentlich, wenn die Lage so schwierig ist und so brenzlig für die Ukraine, der logische Schluss, dass der Westen, dass auch wir Deutsche die Ukraine eigentlich noch viel mehr unterstützen müssten, auch mit Waffen?
Also da haben Sie recht, wir müssen die Ukraine weiter mit aller Kraft unterstützen. Nach 1000 Tagen, nach fast 3 Jahren Krieg, ist, glaube ich, für uns alle klar, dass Putin, dass Russland nur die Sprache der Stärke versteht. Wir müssen alles daran setzen, die Ukraine in eine Position der Stärke zu versetzen. Und wir sind darüber aber auch im ständigen Austausch tatsächlich mit unserem Partner, welcher Anstrengung es dazu bedarf. Und wir sind auch bereit, diese Anstrengungen zu unternehmen.
Was braucht denn die Ukraine aus Ihrer Sicht am dringendsten? Diese Debatte auch über Taurus zum Beispiel flammt ja aktuell auch gerade wieder auf.
Also am dringendsten brauchen sie Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, darüber sprechen wir schon seit 3 Jahren. Aber insbesondere, wenn sie die Bedrohung der Energieinfrastruktur sehen die Fähigkeit der russischen Streitkräfte, insbesondere auf die Höchstleistungsnetze gezielt zu wirken und diese zu zerstören. Sie kennen die Berichterstattung über unterschiedliche Szenarien, wie das auf die ukrainische Energieversorgung wirkt. Wenn man das sehr operativ ableitet, dann gibt es Einschätzungen, die rangieren zwischen 10 bis 20 Stunden je nach Gebiet in der Ukraine Stromabschaltung. Was das bedeuten würde, glaube ich, das lässt sich aus dem warmen Berlin auch nur schwer ermessen. Deshalb ist der Fokus auf Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung natürlich ein ganz besonderer, unverändert hoher Bedarf auch an Artillerie, an Artilleriemunition, hoher Bedarf auch weiter an Gefechtsfahrzeugen sowie insbesondere an Drohnen, die wirken können, aber auch an Systemen, die Drohnen abwehren können. Das würde ich mal im Moment als die absoluten Kernschwerpunkte der materiellen militärischen Unterstützung beschreiben.
Und der Taurus, wäre der auch sinnvoll?
Ich glaube, zu dem Thema ist in Deutschland alles gesagt worden. Jedes Waffensystem ist sinnvoll und kein Waffensystem ist der Gamechanger.
Es ist ja nun nach der erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eigentlich absehbar, dass die Ukraine-Hilfen von dort schwinden dürften oder zumindest erwartet wird von Seiten der USA, dass wir mehr tun als Europäer. Sind wir darauf vorbereitet aus Ihrer Sicht, auch in Deutschland bei uns?
Am Tag nach der Wahl von Donald Trump hat sich unser Verteidigungsminister sofort auf den Weg nach Paris gemacht. Und ich glaube, ich verrate hier kein Staatsgeheimnis, wenn ich sagen kann, dass die Unterstützung der Ukraine natürlich eines unserer Top-Themen war. Und wir werden diesen, wenn ich den Begriff verwenden darf, Outreach zu anderen wichtigen europäischen Partnern auch noch weiter fortsetzen. Und natürlich ist auf jeder Agenda da die Unterstützung für die Ukraine, der Ausbau, die Intensivierung. Was können wir denn noch tun? Eines der wichtigsten Themen, wenn nicht das wichtigste Thema, weil es geht da nicht nur um die Ukraine, es geht um die Sicherheit auf unserem Kontinent und wie wir künftig in Freiheit und Sicherheit auf diesem Kontinent leben wollen.
Und könnten die Europäer mit unserer Hilfe denn komplett die USA ersetzen, was Waffenhilfen angeht?
Ich glaube, am Ende des Tages wird das gar keine numerische 1-zu-1-Berechnung sein, sondern es wird eine Frage sein, wie weit wir unsere Kräfte so bündeln, dass wir den Ukrainern maßgeschneiderte, zueinander passende Fähigkeitspakete zur Verfügung stellen. Und während wir hier sprechen, findet einige Kilometer hier entfernt in Berlin auch zum Beispiel für die Fähigkeitskoalition Luftverteidigung, in der wir maßgeblich Verantwortung tragen, eine internationale Konferenz mit über einem Dutzend Teilnehmern statt, die sich darüber unterhalten, wie wir konsequent in den nächsten Jahren, und zwar mit langfristiger Perspektive bis 2030 und darüber hinaus, die Kapazitäten der Ukraine so stärken, dass sie in der Lage sind, selber zur Abschreckung und zur Verteidigung ihres Landes beizutragen. Das ist natürlich nicht nur eine militärische Frage, sondern es ist auch eine politische Frage, weil man damit ein Versprechen eingeht, dass wir weiter bereit sind, die Ukraine zu unterstützen.
Ich würde gerne noch einmal kurz mit Ihnen auch auf Russland schauen. Wir befinden uns ja, der Begriff ist nicht wirklich schön, aber er wird immer wieder genannt, in einem Abnutzungskrieg, die Ukraine und Russland. Wie durchhaltefähig ist Russland aus Ihrer Sicht? Das Land hat ja komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt. Oder wird auch Moskau irgendwann personell oder materiell an seine Grenzen stoßen?
Also wir waren ja, ich würde sagen, in den ersten anderthalb Jahren von der Durchhaltefähigkeit der russischen Streitkräfte schon überrascht, das Umstellen auf Kriegswirtschaft. Das lag ja auch außerhalb unserer Vorstellungswelt. Wir sehen mittlerweile deutlich klarer und mit diesem klaren Blick müssen wir erkennen, dass Russland in der Lage ist, seine Streitkräfte aufwachsen zu lassen. Und das trotz dieses, wie Sie es zu Recht genannt haben, Abnutzungskrieges. Wir erwarten, dass die russischen Streitkräfte einen Umfang erreichen werden in den nächsten Jahren von bis zu 1,5 Millionen Soldaten. Wir sehen, wie der Bestand an Gefechtsfahrzeugen anwächst. Wir sehen, wie Munition, die fabriziert wird in hohen Umfängen, Umstellung auf Kriegswirtschaft, nie durchgeführte Reduktionen der Produktionskapazitäten, wie wir das in Westeuropa ab den 90er Jahren hatten, wie diese erschlossenen Kapazitäten nicht an die Front gehen, sondern mindestens anteilig in Depots geht. Also das heißt, Russland stockt seine Munitionsvorräte auf. Es gibt Meldungen darüber, Vergleiche darüber, dass Russland mehr in 3 Monaten an militärischem Material produzieren kann als alle europäischen Staaten in einem Jahr. Und deswegen müssen wir damit rechnen, dass die russischen Streitkräfte auch längerfristig auf dem Niveau bei der Intensität der Kriegsführung durchhaltefähig sind.
Wenn wir das jetzt alles so feststellen müssen, wie bedrohlich ist dann Russland in ein paar Jahren für die NATO und auch für uns in Deutschland?
Russland ist für die NATO und für Deutschland auf absehbare Zeit die größte Bedrohung. Es geht Russland in einem Systemkonflikt um Geltungs- und Gestaltungsanspruch. Es geht darum, den Westen und all das, für das wir stehen, für eine freiheitliche Ordnung, zurückzuwerfen, die Demokratie und die Kohäsion in den westlichen Gesellschaften zu unterminieren. Und das verbindet, und hier verbindet Russland einen imperialistischen Anspruch mit einer nach innen autokratischen Organisation und des Staates. Und das macht die große Bedrohung für uns hier im Westen aus.
Dann drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wie gut vorbereitet sind wir denn hier bei uns darauf? Also, dass eben Russland voll auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, dass es auch noch wichtige Verbündete hat, um nicht nur Nordkorea zu nennen, auch noch China und der Iran. Und da müssen wir zusätzlich noch befürchten, dass die USA einen Teil ihres Schutzschirms möglicherweise wegziehen oder dass Trump die NATO beschädigt. Oder zumindest sagt Europäer, ihr müsst eure Hausaufgaben in Europa selbst machen. Also wie gut sind wir für all das gewappnet?
Also vielleicht, um mit Ihrem letzten Frageteil anzufangen, es ist ja für uns keine Überraschung, dass sich eine neue amerikanische Administration stärker in Richtung China und Indopazifik ausrichten wird. Das hatten wir zum Beispiel auch schon unter der Obama-Administration. Strategisch werden die Vereinigten Staaten andere Schwerpunkte wählen. Und damit geht natürlich klar die Erwartung an uns Europäer einher, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit und Verteidigung zu übernehmen. Das ist kein neuer Trend. Er wird sicherlich in gewissem Maße an Schärfe gewinnen. Aber wir tun ja auch einiges in den letzten Jahren. Nicht nur wir hier in Deutschland, sondern viele der europäischen Verbündeten haben ihre Verteidigungshaushalte massiv erhöht. Der Beitritt Finnlands und Schwedens in die Allianz, viele Streitkräfte erhöhen die Verteidigungsumfänge. Viele unserer Verbündeten treffen entsprechende Vorkehrungen. Also wir haben ja in den vergangenen Jahren einiges angestoßen, um abschreckungsfähig und verteidigungsbereit zu werden.
Ja, wir geben ja auch in Deutschland jetzt 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aus. Aber dauerhaft gesichert ist die Finanzierung ja nicht. Und eine militärische Führungsrolle in Europa wünschen sich 2/3 der Deutschen, einer aktuellen Umfrage zufolge der Körber-Stiftung, auch nicht. Ist denn aus Ihrer Sicht diese Zeitenwende in den Köpfen der Menschen schon ausreichend angekommen?
Ja, ich habe diese Umfrage auch gelesen und ich glaube, wir wissen beide, wir könnten jetzt auch andere Umfragen zitieren, die deutlich den Trend aufzeigen, dass unsere Bevölkerung sehr weit ist in dem Willen, dass wir funktionsfähige, einsatzbereite, kriegstüchtige Streitkräfte haben. Und wie angesprochen, wir haben ja in den vergangenen Jahren sehr viel eingeleitet, um unsere Ausstattung zu modernisieren. Wir haben einiges eingeleitet, um schnell in einer neuen Legislaturperiode in einen neuen Wehrdienst zu kommen, um auch unsere Durchhaltefähigkeit zu verbessern, um unsere Aufwuchsfähigkeit zu verbessern. Das bedarf natürlich der Nachhaltigkeit in unserer eigenen Organisation der Bundeswehr, der Nachhaltigkeit in der Diskussion mit Bevölkerung, Gesellschaft und auch der Nachhaltigkeit in der Finanzierung.
Welche Rolle spielt dabei, wenn Sie die Stärkung der Bundeswehr ansprechen, und es ist ja bekannt, dass wir da ein Personalproblem haben, der neue Wehrdienst, der durchs Kabinett durch ist, aber eben noch nicht vom Bundestag beschlossen ist?
Der neue Wehrdienst spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil er wichtig ist für unsere Aufwuchsfähigkeit und Durchhaltefähigkeit. Wir kalkulieren ja grob derzeit mit einer noch zu erreichenden Stärke der Bundeswehr von 203.000 Soldatinnen und Soldaten, die wir aktiv haben. Wir brauchen grob 260.000 an Reserve und wollen insbesondere für Aufgaben, die den Operationsplan Deutschland betreffen, die den Heimatschutz betreffen, eine Reserve, die einen Umfang haben soll von 100.000. Diese 100.000 werden wir nur erreichen, wenn wir sehr schnell in den neuen Wehrdienst einsteigen, wenn wir Basiswehrdienstleistende gewinnen, die diesen Dienst ableisten, die mit der minimalen Dienstzeit von 6 Monaten, so sieht der Gesetzentwurf das vor, eine Qualifikation für den Sicherungs- und Heimatschutz erreichen. Wir brauchen diese Basiswehrdienstleisten für die Aufgabenerfüllung zur Abschreckung und Verteidigung.
Und sind Sie zuversichtlich, dass der dann trotzdem kommt, auch wenn es eine neue Bundesregierung geben wird im neuen Jahr?
Also ich bin da sehr zuversichtlich. Wir arbeiten da auch mit Vollgas weiter. Alles, was unterhalb der Gesetzesschwelle, also was wir an eigenen Organisationsmaßnahmen machen können, das läuft mit Hochdruck weiter, sodass wir dann sofort von der Rampe starten können, sobald die neue Bundesregierung gebildet ist. Und ich sehe für das Vorhaben auch einen breiten Konsens, sodass wir davon ausgehen können, dass er auch bei einer neu zusammengesetzten oder anders zusammengesetzten Bundesregierung die entsprechende Unterstützung findet.
Ich fürchte, Herr General Freuding, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber um das nochmal abzubinden, auch nochmal auf die Ausgangsfragen zurückzukommen und zu 1000 Tagen Vollinvasion Russlands in der Ukraine. Gibt es denn aus irgendeiner Sicht, was diesen Krieg angeht, eine Änderung der Kriegsziele etwa auf russischer Seite? Sehen Sie irgendwie Verhandlungswillen in Moskau und sehen Sie irgendwie, dass ein Ende dieses Krieges überhaupt absehbar wäre?
Also wir können nicht erkennen, dass Russland seine Kriegsziele verändert hat. Putin macht ja immer wieder deutlich, das hat er auch kürzlich wieder deutlich gemacht, dass er verhandlungsbereit ist, aber für ihn grundsätzlich feststeht, dass die 4 ja aus russischer Sicht bereits in das Staatsgebiet integrierten Oblaste Teil Russlands sein müssten und bleiben müssten, dass es mindestens ein Moratorium mit Blick auf die Bündniswahl der Ukraine geben müssten. Das ist alles andere als Verhandlungsbereitschaft. Wir sehen aber auch, ich rate da immer sehr stark, mal einen Blick auf die von Russland besetzten Gebiete zu werfen, was da passiert, wie die Bevölkerung da dem Zwang unterworfen wird, wie persönliche Freiheiten eingeschränkt, negiert werden, wie Jugend umerzogen wird, wie Schulsysteme angepasst werden, wie eine Politik der Russifizierung umgesetzt wird. Da sieht man sehr deutlich, wo Russlands Kriegsziele liegen, nämlich am Ende in der Zerschlagung einer freien, demokratischen Ukraine. Und zumindest auf russischer Seite kann ich keinerlei Verhandlungsbereitschaft derzeit erkennen.
Das heißt, Frieden innerhalb von 24 Stunden zu schaffen oder diesen Krieg über Nacht zu beenden, so wie der kommende US-Präsident Donald Trump das angekündigt hat, wird schwierig.
Das wird sehr anspruchsvoll. Jeder, der sich jetzt, wie wir beide ja auch schon über längere Zeit mit diesem Krieg auseinandersetzt, glaube ich, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Frieden herrscht, Es muss aber auch ein Frieden sein, der dieses Wort verdient. Und es muss ein Frieden in Freiheit sein für die Ukraine. Und um das zu erreichen, müssen wir all unsere Anstrengungen zu unternehmen. Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsminister, hat da vor kurzem einen sehr klugen Satz gesagt: Der Preis des Prinzips ist immer niedriger als die Kosten der Kapitulation. Und ich glaube, das ist ein guter Leitsatz, der auch uns jede Anstrengung rechtfertigt, die wir in den kommenden Monaten zugunsten der Ukraine unternehmen müssen.
Vielen Dank an Christian Freuding, Leiter des Ukraine-Sonderstabs im Bundesverteidigungsministerium, dass er sich ausführlich Zeit für uns genommen hat.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag, ein besonderer Tag, denn dann gibt es diesen unsäglichen Krieg genau 1000 Tage lang. Darüber freuen wir uns nicht. Aber wir freuen uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Eurerseits, ihrerseits, das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp zum Wochenende. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In der neuen Folge geht es um einen russischen Auftragskiller und den Deal mit Putin. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Tiergartenmord und den Gefangenenaustausch im Sommer. Was hat das eigentlich miteinander zu tun und wie laufen Deals bei Geheimdiensten ab? Hört gern mal rein in den Podcast Dark Matters, zum Beispiel in der ARD Audiothek.